Ja, Wassergeschichten. Gerhard Schrader hat gemutmaßt, dass ich mich von dem verregneten Sommer habe inspirieren lassen. Das ist nicht so. Ich hatte diese Predigtreihe mir überlegt im Juli und da dachte ich mir, wir haben einen richtigen Hochsommer mit 30 Grad und so richtig Hitze. Und ich finde, ich verbinde mit dem Sommer Wasser, weil man hat Durst, die Blumen müssen gegossen werden, die Kinder machen eine Wasserschlacht, man geht baden. Darum habe ich gedacht, Wasser ist ein Thema für den Sommer. Und jetzt ist ja auch Wasser ein Thema für den Sommer geworden, aber durch den Regen nochmal so ein bisschen anders. Genau. Ja, drei Wassergeschichten, wobei, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, das ist nochmal eine Mogelpackung, weil eigentlich haben wir heute noch keine richtige Wassergeschichte, eigentlich ist das ja eher eine Brunnengeschichte, ja, aber im Brunnen ist Wasser und so wird ein Schuh draus, aber ich verspreche euch, in den nächsten beiden Predigten geht es wirklich ausschließlich um Wasser und um Gott und um uns. Aber auch in dieser Geschichte kommt Wasser vor, aber eben tief im Brunnen versteckt. Das Besondere an der heutigen Geschichte, die wir gerade gehört haben in der Lesung, ist, dass es eine Liebesgeschichte ist. Ich liebe ja Liebesgeschichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich mag keine Schnulzen. So diese Filme, die sonntagsabends um 7:15 im ZDF kommen, ist nicht meins. Ja? Schnulzen brauche ich nicht, aber wenn mir lebendige Menschen gegenüber sitzen und mir ihre Liebesgeschichten erzählen, wie sie sich kennengelernt haben und wie das so geworden ist, das finde ich immer spannend, da werde ich immer ganz berührt. Liebesgeschichten sind doch was Schönes. Und ich mache den Paaren, die heute hier sind, einfach Mut. Überlegt doch mal, wie war das denn damals bei euch? Ne, da gibt es schon einige, die jetzt anfangen zu lachen und sich zu freuen. Ne, da greift man die Hand der Partnerin. Wie war das, als ihr euch kennengelernt habt? Als ihr euch lieben gelernt habt, wie das war, die ersten Tage und Wochen, Romantik, ja, und wie das dann alles so weiterging. Liebesgeschichten sind schön. Liebesgeschichten sind manchmal auch schwierig. Aber oft ist der Start ja wirklich positiv. Sich verlieben, oftmals beginnt ja eine Liebesgeschichte mit sich verlieben und ich finde, verlieben ist einfach toll. Ja, wenn man, auch hier fangen einige an zu strahlen, ne? Wenn man sich verliebt, wenn man begeistert ist von einem Menschen, wenn man beeindruckt ist von einem Menschen, das ist einfach wunderbar. Kompliziert wird es, wenn man sich nicht verlieben will oder wenn man sich in eine falsche Person verliebt oder wenn man Liebeskummer hat und dann geht's drunter und drüber. Also sich verlieben kann auch anstrengend sein, aber die meisten würden mir recht geben zu sagen, sich verlieben ist etwas Schönes. Aber ein Gefühl, was auch irgendwann vorbeigehen sollte. Genau, ich könnte jetzt mal fragen, aber das lasse ich mal. Wer ist denn hier gerade verliebt? Denn ich weiß ja nicht, wer sich dann meldet und wer nicht und warum. Ne? Genau, aber ihr könnt ja selber mal überlegen, würdet ihr euch melden, seid ihr gerade verliebt? Menschliche Liebe zwischen Männern und Frauen ist so ein wichtiges Thema in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserem Leben grundsätzlich, dass es auch viele Liebesgeschichten gibt in der Bibel. Es gibt ganz harmlose Liebesgeschichten, es gibt Liebesgeschichten mit einem Happy End, es gibt aber auch dramatische Liebesverläufe und es gibt auch außereheliche Affären. Es gibt da die ganze Bandbreite in der Bibel, so breit das Leben ist. So eine große Bandbreite haben wir auch in den Liebesgeschichten der Bibel. Und es gibt viel Erotik. Das Hohelied zum Beispiel, Salomo, das ist im Prinzip eine erotische Schrift. Und ich habe mal überlegt, vielleicht könnte ich mal eine Predigtreihe machen über das Hohelied Salomos. Mal so 4, 5 Predigen über Erotik in der Bibel. Soll ich das machen? Nee. Okay. Jetzt mache ich es gerade. Nein, ich will euch ernst nehmen. Ne? Das ist schon was Besonderes, ja. Aber die Bibel ist nicht prüde. Ja? Wenn ich schon keine Predigtreihe mache, lest euch mal das Buch Hohelied durch. Da geht es im Prinzip um die körperliche Liebe von Mann und Frau. Da geht es um Erotik. Das ist ein großes Thema in der Bibel. Die Bibel ist nicht prüde. In unserer heutigen Wasser- und Brunnengeschichte geht es auch um eine Liebesgeschichte. Und um den Start einer Liebesbeziehung, wir haben das eben in der Lesung aus 1. Mose 29 gehört und wir gucken jetzt mal so ein bisschen in diese Geschichte rein. Es war einmal, so könnte die Story starten, am Brunnen vor dem Tore begegnen sich zwei Menschen und verlieben sich und bleiben glücklich bis ans Ende ihrer Tage zusammen. So würde man sich das vielleicht wünschen, aber so war es nicht. Das ist nicht die Wirklichkeit dieser Geschichte. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, was wir eben schon gehört haben. Das Ganze spielt an einem Brunnen, wo Wasser ist. An diesem Brunnen sollen Herden getränkt werden, da kommen Hirten mit ihren Herden und auch ein Mann namens Jakob war an diesem Brunnen und begegnet den Hirten mit ihren Herden. Sie kommen da ein bisschen ins Plaudern, halten ein Schwätzchen miteinander und dann kommt eine Frau mit einer großen Herde, nämlich die Frau Rahel, eine junge Frau, mit den Tieren ihres Vaters Laban. Auch Frauen waren Hirtinnen. Das war eine verantwortungsvolle Aufgabe. Das war keine Kleinigkeit. Ja, sie hatte eine große Verantwortung und sie kommt dort zum Brunnen. Und ich überspringe jetzt ein paar Details. Ich mache das kompakt. Ne? Jakob sieht die Rahel, er läuft auf sie zu, er küsst sie. Und sie läuft zurück und erzählt das ihrem Vater Laban. Der Laban, das war auch noch der Onkel von Jakob, und dann wird einfach deutlich in dem Text, dass Jakob sich unsterblich in Rahel verliebt. Und er weiß, ich möchte diese Frau und keine andere. Und dann sagt, ne, dann kommt es dann dazu, dass Laban sagt, du kannst Rahel heiraten, aber du musst 7 Jahre für mich arbeiten, dann kriegst du meine Tochter. Das ist ja für uns heute undenkbar, ja, dass man so das ist ja undenkbar, aber damals war das so. 7 Jahre arbeitest du für mich und dann als Belohnung, dann bekommst du Rahel. Genau, und dann heißt es so schön, weil Jakob Rahel so sehr liebte, so endet unser Text, kamen ihm die 7 Jahre Arbeit vor wie wenige Tage. Ne? So redet jemand, der verliebt ist, dann gehen 7 Jahre um wie im Flug, wenn ich weiß, diese Frau darf ich heiraten. So, das ist doch wirklich eine schöne Geschichte. Damit könnte man gut einen Film machen, der sonntagsabends im ZDF läuft, aber weit gefehlt. Das ist nicht die Geschichte. Die Geschichte ist komplizierter, die Geschichte ist schwieriger. Der ganze Rahmen der Jakobsgeschichte und auch die Liebesgeschichte selbst. Ich will etwas zum Rahmen der Jakobsgeschichte sagen. Viele von euch kennen sie vielleicht, andere kennen sie nicht. Darum will ich sie kurz skizzieren. Jakob war nicht einfach so an dem Brunnen. Der war nicht einfach unterwegs auf einer Wanderschaft oder wollte sich einen schönen romantischen Nachmittag machen, sondern Jakob war dort in diesem Land nicht zu Hause. Jakob war auf der Flucht. Jakob hatte zu Hause in großem Stil gelogen, im großen Stil betrogen und im großen Stil manipuliert, in der Kooperation mit seiner Mutter. Hat er seinen Bruder Esau um das Erstgeburtsrecht gebracht, damit waren einige Privilegien verbunden, und er hatte im großen Stil den Vater belogen, den Vater betrogen und Esau seinen Bruder. Und es ist kein Wunder, dass Esau tief verletzt ist und dass das an seine Ehre geht und dass er sich bei Jakob rächen will. Und es war klar, Esau will Jakob töten. Und darum sagt seine Mutter Rebekka, du musst dich auf den Weg machen, du musst fliehen. Ich habe einen Bruder weit weg in einem anderen Land, der heißt Laban, vielleicht kommst du da unter und jetzt mach dich auf den Weg. Ja, mach dich vom Acker. Genau. Genau. Und dann flieht er. Und wer Fluchterfahrung weiß, der weiß, das ist ja nicht einfach nur eine Reise, sondern man flieht vor etwas. Und damit ist Unsicherheit verbunden, damit ist Angst verbunden, Zukunftsangst. Was ist, wenn Jakob ihn findet, wenn Jakob ihn doch tötet? Wie soll seine Zukunft werden? Also der Rahmen dieser Geschichte ist eine Fluchtgeschichte, eine Geschichte, wo Angst, wo Zukunftsangst eine große Rolle spielt. Er ist gehetzt. Ja, sehr viel später, das erfahren wir, gibt es dann ein Happy End. Ja, die beiden versöhnen sich auch wieder. Aber bis dahin war es eine lange Zeit. Und lange musste Jakob mit dieser Last leben, mit dieser Angst, mit dieser Unsicherheit. Lange war das eine Qual, eine Belastung für ihn. Das war der Hintergrund, warum er überhaupt dort war, an diesem Brunnen, in diesem Land. Und nicht einfach ein romantisches Date. Die Liebesgeschichte selbst ist aber auch kompliziert, ne? Ich habe das jetzt so schön dargestellt, er verliebt sich in Rahel und dann arbeitet er 7 Jahre für sie und dann leben sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. So war es nicht. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie das jetzt abgelaufen ist. Er hat 7 Jahre gearbeitet, dann gab es die Hochzeit und dann gab es die Hochzeitsnacht. Und in der Hochzeitsnacht schläft man mit seiner Frau, ne, wie es sich gehört, macht er auch. Und dann wird er morgens wach und merkt, es ist die Falsche. Da liegt eine Falsche in seinem Bett, nämlich die Tochter, die Schwester, die Leha. Ich habe mir gedacht, man muss doch wissen, mit wem man da schläft, wenn man nachts Hochzeitsnacht hat, aber er merkt morgens, das ist die Falsche gewesen und sagt zu seinem Onkel, was machst du hier? Warum gibst du mir die Falsche? Ich habe mit Leha geschlafen. Tja, sagt Laban, bei uns wird immer erstmal die Ältere verheiratet. Ne? Das war damals so üblich. Erst wird die Ältere verheiratet und darum habe ich dir Leha gegeben. Aber das war natürlich, der war empört, der Jakob, denn er war natürlich in Rahel verliebt. Und diese Übersetzung, die Gerald vorgelesen hat, die ist ja charmant. Da heißt es, die Augen von Leha waren sanft. Aber eigentlich steht da, die waren matt. Oder man könnte auch sagen, Leha hatte keine gute Ausstrahlung. Ja? Und im Kontrast dazu war Rahel hübsch, schön von Angesicht, schön von Gestalt. Das war eine schöne Frau. Ne? Da ging es nicht um die inneren Werte bei Jakob und Rahel. Der hat sich in das Äußere dieser Frau verliebt. Und jetzt liegt da eine Frau in seinem Bett, mit der er nichts anfangen kann, aber die er heiraten muss. Und er ist erbost. So, gut, sagt Laban, gut, ich gebe dir auch noch die Rahel, musst du aber nochmal 7 Jahre arbeiten. Das ist auch Betrug. Ja, der Betrüger wird betrogen. Der Betrüger wird betrogen. Und dann macht er das. Ne? Er war ja wirklich, er hat Rahel so sehr geliebt, dass er das dann auch gemacht hat, dass er dann nochmal 7 Jahre gearbeitet hat. Aber er hat also die Rahel sofort bekommen. Ne? Also nicht dann noch nach 7 Jahren, sondern sofort, also Leha und Rahel, ein paar Tage später, und dann nochmal 7 Jahre arbeiten. So war das. So, das war eine sehr kritische, das war eine schwierige Dreiecksbeziehung. 2 Ehefrauen, die Schwestern, da war Neid, da war Missgunst, ja. Er liebt die andere liebt er gar nicht. Und wie wird das jetzt mit den Kindern werden? Kinder sind ja heute noch, hatten damals eine andere Bedeutung als heute, die waren wichtig. Wenn eine Frau kein Kind bekommen konnte, dann war das ein Problem der Würde. Eine Frau war nur eine richtige Frau, wenn sie Kinder gebären konnte. Kinder waren auch wichtig für die Altersvorsorge. Wenn man kein Kind hatte, war das auch ein geistliches Problem, ja? So. Wer bekommt jetzt die Kinder? Und jetzt finde ich so schön, dann heißt es da, der Herr sah, dass Jakob Leha zurücksetzte, dass er sie benachteiligte. Und deshalb schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Gott hat gesehen, die Leha wird im Prinzip nicht geliebt. Die Leha darf zwar mitlaufen, die ist zwar mitgeheiratet worden, aber sie bekommt keine Liebe von ihrem Mann. Und da sagt sich Gott, ich schenke dir Kinder. Dann geht's los. Leha bekommt erstmal 4 Kinder, Rahel bekommt kein einziges Kind. Das funktioniert nicht. Und dann sagt Rahel zu Jakob, ich gebe dir meine Magd und du schläfst mit meiner Magd. Und weil das meine Magd ist, geht das dann als mein Kind durch. Gut, Jakob ist gehorsam, schläft mit der Magd. Da gibt es dann Kinder. So, Leha, dann geht es weiter mit Leha. Leha kann keine Kinder bekommen. Sagt Leha, ich gebe dir meine Magd, du schläfst mit meiner Magd und das Kind ist dann auch mein Kind. So geht das hin und her. Die Ausbeute, 12 Söhne. 12 Söhne, 6 von Leha, 4 von den Mägden und 2 mit seiner geliebten Rahel, mit der Frau, die er eigentlich liebt. Josef und Benjamin, das waren dann auch seine Lieblingssöhne. Nicht nur Rahel war seine Lieblingsfrau, die einzige, die er liebte. Auch Josef und Benjamin, das waren dann die Lieblingssöhne. Und das gab dann auch richtige Schwierigkeiten. Das war eine Patchwork-Familie mit richtigen Problemen. Schlimmer, als wir das heute kennen. Also keine unbeschwerte Liebesgeschichte, sondern eine Liebesgeschichte, wo es ganz schön hakt und wo es ganz schön mit Problemen behaftet ist. Und all das muss man bedenken, wenn man diese Brunnengeschichte liest. Aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Diese Frage stelle ich mir bei jeder Predigtvorbereitung. Bei jedem Bibeltext solltest du die Frage stellen, was hat dieser Text mit meinem Leben zu tun und was hat dieser Text mit Gott zu tun? Was hat dieser Text mit unserem Leben zu tun? Was hat dieser Text mit Gott zu tun? Diese Liebesgeschichte, diese Brunnengeschichte. Ich finde, es wird hier deutlich, wie aktuell die Bibel ist und dass wir Menschen uns nicht geändert haben. Hier wird deutlich, das Leben läuft nicht immer glatt, es läuft nicht immer geradeaus. Es gibt Umwege, es gibt Risse, es gibt Brüche, es gibt Schuld, es gibt Verletzungen, es gibt Patchwork. Das ist das wahre Leben. Die Bibel beschönigt nichts. Sie malt nicht fromm drüber, sondern sie sagt und zeigt, wie das Leben ist. Vielleicht sagst du, ist nicht mein Thema. Bei mir lief immer alles super, ich habe nur Positives erlebt, keine Probleme gehabt, keine Krisen, Glaube, alles super, Karriere, Job, Kinder, Familie, alles immer top. Wenn das bei dir so ist, sage ich herzlichen Glückwunsch, dann freue ich mich. Aber bei vielen Menschen ist das anders. Viele Menschen kennen es, Entscheidungen getroffen zu haben, die sie zutiefst bereut haben und an denen sie jahrelang tragen. Viele Menschen kennen das, schuldig geworden zu sein. Verletzt worden zu sein, Umwege gegangen zu sein. Das Leben lief nicht immer so, wie man es wollte. Jahrelang Lasten mit sich herumzutragen, Risse und Brüche zu erleben, das ist das, was viele Menschen erfahren. Und wenn das deine Erfahrung ist, dann bist du herzlich willkommen in diesem Text. Denn Ähnliches hat Jakob auch erfahren müssen. Da war von allem etwas dabei, wie ich es gerade beschrieben habe. Ja, er hat Schuld auf sich geladen. Er hat gelogen und betrogen, er hat manipuliert. Er war ein Opfer von Betrug. Jakob hatte Angst um sein Leben, er hatte Sorgen, er hatte eine tiefe Liebe zu einer Frau, aber er hatte auch eine ganz schwierige Familiengeschichte. Das war das Leben von Jakob. Und unser Leben, wenn dein Leben nicht glatt gelaufen ist, wenn dein Leben mit Rissen, mit Brüchen, mit Umwegen, mit Schuld, mit Verletzungen, mit Krisen bestückt ist, dann darfst du dich bergen und wiederfinden in dieser Jakobsgeschichte. Und ich finde die Bibel deshalb auch so stark, weil sie nichts schönt. Auch nicht bei den ganzen frommen Gottesmännern, ja? Das wird nicht irgendwie fromm drüber gemalt, sondern da wird das Leben beschrieben, wie es ist. Und damals waren die Menschen schon so, wie sie auch heute sind. Das hat dieser Text mit uns zu tun. Aber wie ist es mit Gott? Welche Rolle spielt Gott hier? Wenn man genau hinguckt, muss man sagen, keine. Ne? Gott kommt in diesem Text gar nicht vor. Der spielt hier offenbar gar keine Rolle. Aber man darf nicht nur diesen Text sehen, sondern man muss die ganze Jakobsgeschichte sehen. Und da spielt Gott eine große Rolle. In dieser Jakobsgeschichte. Immer wieder taucht Gott auf, immer wieder lässt Gott sich blicken und immer wieder spricht Gott diesen Mann an, diesen Mann, der sich ja völlig falsch verhalten hat, der ja moralisch schuldig geworden ist. Immer wieder richtet Gott sein Wort an ihn und sagt, Jakob, ich bin da, ich bin an deiner Seite, ich gehe mit, ich bin dir treu, ich will dich segnen. Und das Großartige ist, dass Gott nicht moralisiert. Gott wirft ihm das nicht vor. Ja, hättest du damals anders gehandelt, hättest du deinen Bruder nicht betrogen, dann wäre das heute alles anders gelaufen. Er moralisiert nicht. Er macht keine Vorwürfe. Er gibt nur den Zuspruch, ich bin da. Ich gehe mit. Ich bin dir treu. Ich bleibe an deiner Seite und ich gebe dir und deiner Familie eine große Zukunft. Immer wieder platziert Gott an wichtigen Stellen in der Jakobsgeschichte diesen Zuspruch. Und was für eine gewaltige Zusage ist das doch in den Kämpfen seines Lebens. Wichtig, Gott hat nicht die Probleme gelöst, die sich damit ergeben haben. Ja? Er war voll Angst getrieben, er musste fliehen. Und er hatte später auch diese Konfrontation mit seinem Bruder Esau vor der Nase. Das hat Gott ja nicht alles gelöst und geklärt. Aber Gott hat in diesen Nöten beigestanden. Er hat in diesen Nöten Kraft gegeben. Orientierung, Stärke, Segen und seine Gegenwart. Ich habe jetzt in den Tagen noch mal einen Vers gelesen, den überliest mal schnell. Da heißt es, er machte sich auf den Weg, um Esau zu begegnen. Und da begegneten ihm Engel Gottes, da wo er sich lagerte, und da nennt Jakob diesen Ort Doppellager. Doppellager. Nicht nur er lagert da, nicht nur er geht in diese Auseinandersetzung, sondern da ist jemand an seiner Seite, der da bleibt, der auch nicht sagt, ich gehe schon mal vor, da wo du nicht mehr weiter kannst, wo du Pause brauchst, wo du dich lagerst, da lagert Gott, da ist er da. Gott geht mit in diese Konfrontation hinein, trotz der Schuld, trotz der Sünde macht Gott das. Und ich finde, das ist auch mein Zuspruch, Gottes Zuspruch für dich heute Morgen. Gott ist an deiner Seite, unter allen Umständen. Sein Wort will dich ermutigen. Und er legt dich nicht auf deine Vergangenheit fest. Ja? Er legt dich nicht darauf fest, was schon alles schiefgelaufen ist in deinem Leben, was du alles falsch gemacht hast oder was du hättest anders machen sollen. Gott ist keiner, der moralisiert. Gott ist an deiner Seite. Und er begleitet dich und er sagt, ich bin da und du kannst dich bedingungslos auf mich verlassen. Ich bin der Gott, der sich mit dir verbündet. Und ich bin der Gott, der dich ans Ziel bringt. Ja? Jakob wusste, von Gott her bekommt er ein Ziel. Es gibt ein Ziel und das sagt auch die Bibel über uns. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Es gibt ein Ziel für dein Leben und Gott möchte, dass du an diesem Ziel ankommst. Gott wird dich tragen, Gott wird dich begleiten, Gott ist da an deiner Seite. Und diese unbedingte Treue Gottes, ich finde, die kann Gelassenheit geben, auch wenn es schwer wird, auch in den Stürmen, zu wissen, er geht nicht weg. Das habe ich immer gebetet, wenn es mir echt schlecht ging, dann habe ich gesagt, Gott, Hauptsache, du gehst nicht weg, du bist da. Und das wird uns in der Jakobsgeschichte deutlich und das wird uns in der Bibel versprochen. Und dann, das ist mein letzter Gedanke, Gott ist dann ein kreativer Verwandlungskünstler. Ja? Gott schafft es, aus dem Mist, den wir produzieren, Dünger zu machen. Habt ihr schon mal gehört, Gott macht aus Mist Dünger? Ich finde, das ist eine schöne Aussage. Gott kann auch die falschen Wege, die wir gehen, gebrauchen zum Segen. Gott sagt nicht nur, naja gut, dann gehe ich halt mit irgendwie. Gott sagt doch nicht, ich presse dich zurück irgendwie in meinen Weg. Er sagt, ich gehe deinen Weg mit. Es ist keine gute Wahl gewesen, keine gute Entscheidung. Aber ich kann das, was du an falschen Wegen gegangen bist, kann ich verwandeln. Ich kann es umgestalten. Ich kann es zum Segen machen. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann wissen wir, wie das war mit Josef. Ja, er hat sich vollkommen ungut verhalten. Er hat seinen Sohn Josef bevorzugt, den Benjamin auch. Und das war dann schwierig in der Familie mit viel Streit und so. Aber ganz am Ende gebraucht Gott dieses Fehlverhalten, diese falsche Erziehung, um viele Menschen zu retten, um vielen Menschen zu helfen bei dem, was Josef dann getan hat. Und das will ich dir auch sagen. Gott geht nicht nur mit trotz deiner krummen Wege, Gott kann auch in deinen krummen Wegen, auf deinen krummen Wegen Segen geben und helfen und zurechtbringen. Ich möchte die Predigt beschließen mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Ein Zitat, was ich schon oft gelesen habe und was ich sehr ermutigend finde. Bonhoeffer sagt, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Mit einem solchen Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Amen.